Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und freue mich auch über die Geschwister, die jetzt übers Telefon zuhören dürfen. Und wir freuen uns, dass wir hier zusammen sind, um auf das Wort zu achten. Und so lade ich euch jetzt ein, mitzubeten und vor allem auch mitzudenken. Denn wie schon der Manuel gesagt hat, dieser Text ist einer der spektakulärsten Texte des Alten Testaments. Und er ist voller Auferstehung. Sage ich einfach mal so rein, muss ich das natürlich dann im Lauf der Tage noch beweisen. Manuel hat die Verse schon gelesen und ich habe festgestellt, habe noch einen Fehler reingemacht in das, was er lesen sollte. Und zwar, ich will jetzt noch die Verse 12 bis 14 lesen in unserem Text. Darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr Jahwe, siehe, ich werde eure Gräber öffnen und euch aus euren Gräbern hervorkommen lassen, mein Volk, und werde euch in das Land Israel bringen. Und ihr werdet wissen, dass ich Jahwe bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern hervorkommen lasse, mein Volk. Und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebet, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet wissen, dass ich, Jahwe, geredet und es getan habe. Das sind ja zweierlei Dinge. Wir reden sehr viel und vieles bleibt dann beim Tun auf der Strecke. Aber bei Gott ist es nicht so. Denn das, all das, was er redet, wird auch geschehen. Und der Herr schließt die Deutung dieses Gesichtes hier ab mit der Bemerkung Spruch Jahwes. Das ist etwas, was wir uns merken wollen bei all den vier Diensten zu diesem Thema. Spruch Jahwes. Nun, zuerst möchte ich etwas zum Motto sagen über diese vier Dienste. Zu einer ausgewogenen Verkündigung in der Versammlung Gottes, dem Leib des Christus, gehört die Predigt aus der ganzen Schrift Alten und Neuen Testaments. Auch wenn der Schwerpunkt auf allen Briefen Paulus, des Apostels der Nationen, liegt, keine Frage. Je ein Wort von Paulus und Petrus will ich unseren Betrachtungen voranstellen. Und zwar zunächst 2. Timotheus 2, 7 und 8. 7 bis 8. Aus dem Vermächtnisbrief oder einem der Vermächtnisbriefe Paulus. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesum Christum. A. Auferweckt aus den Toten. B. Aus dem Samen Davids. Und C. Nach meinem Evangelium. Paulus will nach diesem Vermächtnis an Timotheus, dass die Versammlung Gottes diese drei Fakten über den Christus im Gedächtnis, und das heißt täglich präsent, hält. Und dabei bedeutet A, auserweckt aus den Toten, Folgendes. Es ist der zentrale Nachweis, dass unser Gott das Prinzip der allgemeinen Totenauferstehung in seine Schöpfung von Anfang hinein erschaffen hat und der Sohn den Beweis durch seine Auferstehung als Erstgeborener aus den Toten dafür lieferte, dass es so ist. Ja? Dass die Auferstehung nicht etwa durch den Herrn Jesus eingeführt wurde, sondern er bewies, dass dieses Prinzip von Anfang an in die Schöpfung hineingelegt wurde. B. Aus dem Samen Davids. Des Sohnes, der Abstammungslinie nach aus David, über Salomo und dessen Sohn Nathan. Und sie endet nach Lukas 2, 24 mit Eli, dem Vater der Maria. Gottes Geist zeugte in Maria nach der Ordnung der Schwager- oder Leviratsehe diesen seinen Sohn in der Maria. Denn aus Adams Linie, also über einen männlichen Samen aus dieser Schöpfung, kann es keinen geben, der aus den Toten wiederkehrt. Durch die Herrlichkeit des Vaters ergänze ich mal, so wie Paulus das in Römer 4 sagt. Jesus ist also der Same der Frau nach 1. Mose 3,15 und der Spross Isais nach Jesaja 11,1 folgende. Paulus erinnert mit dieser Bemerkung aus dem Samen Davids, dass Christus ihr Haupt, der Messias und der legitime König Israels ist und bleibt. Und damit alle Verheißungen im Alten Testament für sein Volk bestehen bleiben und an Israel erfüllt werden. Siehe auch sein Bild über den Ölbaum in Römer 11. Schließlich C, nach meinem Evangelium. Paulus Evangelium brachte das Wort Gottes nach Kolosser 1, 25 zum Vollmaß. Und damit liefert er den Schlüssel für das richtige Verständnis der übrigen Schrift. Sonst würde er nicht sagen, meinem Evangelium gemäß oder entsprechend. Nur wer Gottes Geist gleich Christi Geist in sich trägt, zum Leib des Christus gehört, kann heute die Schrift richtig im göttlichen Sinne verstehen. Israel, ausgenommen die wirklich in Christus glaubenden messianischen Juden, hat noch die Decke Moses auf ihrem Herzen liegen. Und er sagt uns auch in 2. Korinther 3, dass diese Decke in Christo eines Tages weggetan wird. Petrus macht in seinem ersten Brief eine wichtige Universalaussage. Das ist die zweite Stelle zu dem Motto. In 1. Petrus 1, Vers 10 und 11, da geht es um die Errettung durch den Christus. Da sagt er, mitten hinein in den Satz gelesen, über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben. Forschend auf welche oder welcherlei Zeit, und jetzt passen wir mal genau auf, der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf den Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor Zeugnis ablegte. Derselbe Geist, der Geist Christi, der Geist der Sohnschaft, den der Vater nach Galater 4, Vers 6 in unsere Herzen ausgegossen hat, der war also in den Propheten. Und dieser Geist brachte die Weissagungen hervor, der Geist des Christus. Und damit ist es logisch, dass wir, was Christi Geist in der Schrift hervorbrachte, verinnerlichen sollen, eben aber mit dem Schlüssel, den wir durch das Evangelium des Paulus in Händen haben. In diesem Sinn wollen wir uns einem Thema widmen, das Israel am Ende des gegenwärtigen und im Übergang des kommenden Zeitalters betrifft. Und zwar das Gesicht über die verdorrten Totengebeine. Es waren sehr viele und die Gebeine waren sehr verdorrt. Ja, haben wir gelesen. Mit Auslöser für diese Betrachtung ist, ja, ich sag's mal, die Deutung der Deutung Gottes Israel, des Gottes Israels in Hesekiel 37, 11 bis 14. Da gehen wir dann morgen, am Dienstagmorgen noch genauer drauf ein, die man da und dort hören kann. Das heißt, diese Deutung Jahwes in den Versen 11 bis 14 deuten manche Brüder noch einmal. Ja? Also sie legen praktisch eine neue Deutungsebene über diese Deutung Jahwes. Dazu, wie gesagt, später. Hesekiel 37 behandelt die Zurechtbringung Israels und zwar als klaren Plan Gottes. Er beinhaltet, ganz Israel wieder in das Land der Väter zurückzubringen, und Jahwe erklärt das dem Hesekiel gegenüber anhand des Gesichtes über eine Menge verdorrter Totengebeine, die Verse 1 bis 10 unseres Kapitels. Unter anderem gibt es dann keine Teilung mehr in Nord- und Südreich, wie der Gott Israels damals unter Rehabeam bereits prophezeit hat, als er die Teilung vorgenommen hat, aufgrund der Sünde Salomos. Jahwe wird die Zurückgeführten wieder unter einen Hirten, den König David bzw. den Messias stellen. Und schließlich lässt der Gott Israels, nachdem sein Gericht über den Gog, über die vielen Völker mit ihm und schließlich über Israel nach Hesekiel 38, 39 abgeschlossen sein wird, wird er keinen einzigen Israeliten mehr unter den Nationen übrig lassen. Das heißt, jeder Israelit, den es da noch geben wird, der wird in das Land der Väter gebracht. Wir erinnern uns an Matthäus 24, 31, wo der Herr Jesus seine Engel aussenden wird, ja, von den vier Winden her und von den Himmeln her, wieder die Israeliten in das Land zu bringen. Wir lesen in Hesekiel 39 dieses gewaltige Ergebnis zu Beginn unserer Betrachtung. Kapitel 39, 25 bis 29. Darum, so spricht der Herr Jahwe, erstens, nun, nachdem also das Gericht abgeschlossen sein wird, werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und zweitens mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und ich werde eifern für meinen heiligen Namen. Drittens, und sie werden ihre Schmach tragen und alle ihre Treulosigkeit, mit welcher sie treulos gegen mich gehandelt haben, wenn sie in ihrem Lande sicher wohnen und niemand sie aufschreckt. Viertens, wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und fünftens, ich mich heilig erwiesen habe vor den Augen der vielen Nationen, die alle nach Jerusalem gekommen waren, um Israel nun endgültig platt zu machen, damit endlich Frieden auf Erden sein wird. Das wird ja das Motto sein für die, die am Ende dieses gegenwärtigen Äons nach Israel ziehen, um das platt zu machen, weil sie sagen, das Volk Israel ist der Grund, warum es auf der Erde keinen Frieden gibt. Ja. Sechstens, und sie werden wissen, dass ich Jahwe, ihr Gott bin. Offensichtlich dann erst in einem endgültigen Sinne, wie der Herr dir sagt. Indem ich sie zu den Nationen weggeführt habe und sie wieder in das Land sammle und keinen mehr von ihnen dort übrig lasse. Und siebtens, ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen. Achtens, wenn ich meinen Geist über das aus Israel ausgegossen habe, Spruch Jahwes. Siebenmal kommt in diesem Text vor, ich Jahwe. Sieben ist die Zahl der Vollständigkeit. Ja. Ja. Eigentlich sind wir jetzt schon fertig. Aber wir fangen jetzt mal an. Ja, wenn genau das alles erreicht sein wird, kann der unter seinem Volk dann wieder anwesende Messias A. sein Volk für seine Missionsaufgabe an den Nationen vorbereiten. Denn dazu ist ja logischerweise eine gewisse geistliche Reife notwendig. Die 12 Apostel werden, wenn der Herr auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen, richtend die Stämme Israels. So lesen wir das in Matthäus 19, 28. B. Danach, wenn sie also völlig bereitet sind, dann sendet er sie zum Segen unter die dann noch übrig gebliebenen Nationen, um sie zu Jüngern zu machen, nach Matthäus 28, 18 und 19, im Laufe des 1000-Jahr-Reichs. Und es wird dann geschehen, was Paulus in Römer 11, Vers 15 sagt, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung des Kosmos bedeutet, ja, die Versöhnung des Kosmos bedeutet, dann wird ihre Annahme noch viel mehr oder anders sein als Leben aus Toten. Dass die Verse in Hesekiel 39 einen absolut endgültigen Charakter haben und von dem Übergang des Gegenwärtigen in den kommenden Äonen reden, ist ihrem Inhalt nach unübersehbar. Hier kann nur noch der blanke Unglaube ein Aber anbringen. Schwerpunkt unserer Betrachtung, das wären jetzt noch ein paar formale Bemerkungen, bevor wir dann einsteigen, sind die Betrachtungen der Verse 11 bis 14, der erste Teil der Deutung Jahwes dieses Gesichtes. Speziell das Verständnis der zweimaligen Ankündigung Jahwes, ich werde eure Gräber öffnen. Was steckt denn da dahinter? Es werden anhand der Darlegung, das kann ich euch jetzt schon prophezeien, ganz gewiss eine Menge Fragen aufbrechen, deren Beantwortung natürlich den hier zur Verfügung stehenden Rahmen sprengen wird, ganz sicher. Und es werden auch Fragen darunter sein, die die Gottesoffenbarung jetzt noch nicht beantwortet. Ja, das sind Fragen, die wir aushalten müssen, ja, die Gott uns in unserem Herzen aufkommen lässt. Und weil wir über unseren Gott und was er tun wird, eine ganze Menge sicherer Informationen haben, er erwarten kann, dass wir diese Fragen aushalten bis zu dem von ihm gesetzten Zeitpunkt. Das ist ganz wichtig, weil sonst müssen wir ja nicht mehr glauben. Wenn wir jetzt hier alles wissen würden, ja, wo wäre dann der Glaube? Wo wäre das Vertrauen, dass der Herr alles tatsächlich zum Ende bringt? Es wäre nicht da. Ich möchte mit 4 Prinzipien an diesen Text gehen und überhaupt an die Texte, die wir lesen und betrachten werden. A. Der einfache wörtliche Schriftsinn zum Verständnis der Weissagungen Gottes. Das ist das erste Prinzip. Was sagt die Schrift tatsächlich buchstäblich hier? B. Dass die Schrift nur durch die Schrift selbst im göttlichen Sinn erklärt werden kann. C. Wenn Gott Bilder benutzt in seinem Wort, dann deutet er sie selber. Das bedeutet, dass ich nicht noch einmal eine Deutung vornehmen muss für das, was er bereits gedeutet hat. Wenn ich das mache, dann kann es sein, dass ich völlig woanders rauskomme. Ja, auf Wege, die völlig aus der Schrift rausführen. Also, wenn Gott Bilder benutzt, dann deutet er sie selber. Nicht immer in dem Text, in dem das Bild steht, sondern unter Umständen eben an anderen Stellen der Schrift, wo er sich auf dieses Bild bezieht oder Aussagen aus diesem Bild, sodass ich praktisch eine Querverbindung habe, und der neue Text, in dem ich dann lese, zurückverweist auf den alten und mir darüber Licht gibt. Wir hatten vorhin gesagt, dass Paulus uns den Schlüssel in die Hand gegeben hat, um die Schrift entsprechend durch sein Evangelium hindurch zu verstehen. Und genau das müssen wir anwenden. Und schließlich D, außerbiblische Quellen werde ich bewusst nicht verwenden. Nicht, weil die schlecht wären, aber meistens führen sie eben nicht zum besseren Verständnis der Wahrheit der Schrift. Nun, in einem nächsten Unterpunkt, Israels Zustand zum Zeitpunkt der Weissagung, Hesekiel 37. Der Hesekiel war Priester und stammte damit also von Aaron ab. Seine aufgeschriebene Weissagung begann im 5. Jahr der Wegführung Jojakins. Das war der vorletzte König über Juda. Wie wir in 2. Könige 24, 8 bis 17 beschrieben finden. Ich muss leider, das wollt ihr mir bitte nachsehen, verschiedene Schriftstellen nur angeben, wo sie stehen, damit, wenn jemand Beweise sucht, ja, er das nachlesen kann, indem er zum Beispiel die CD nachhört, die es aufgrund dieses Vortrags geben wird. Hesekiel lebte nach Kapitel 1 und 2 seines Buches unter den Weggeführten Israels in Babel. Er war zusammen mit Daniel und seinen Freunden durch Nebukadnezar bereits mit Jojakin und einer Anzahl Fürsten und Werkleuten nach Babel verschleppt worden. Jojakin regierte ja bis zu seiner Revolte gegen Nebukadnezar nur ganze 3 Monate. Dann wurde er weggeführt und sein Onkel, der Zedekiah, wurde von dem König von Babel, von Nebukadnezar, eingesetzt. Juda und das Nordreich waren beide zur Zeit des Redens Gottes in Kapitel 37 weggeführt. Das heißt, Jerusalem war platt gemacht. Ja, darum finden wir auch in Vers 11 die Aussage, wir sind verloren. Ja, wir sind abgeschnitten, wie das eigentlich nach dem Hebräischen heißt. Unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren. Ein Ausdruck völliger Hoffnungslosigkeit. Und das Ende des Nordreichs, das war bereits durch die 2. Wegführung unter Hosea, dem letzten König Israels des Nordens, erfolgt. Und das war im 6. Jahr Hiskias, ungefähr, ja, 130 Jahre früher schon. Wir lesen dazu in 2. Könige 18, Vers 9 bis 12, um das nachzuweisen. Und es geschah im 4. Jahre des Königs Hiskia, es war das 7. Jahr Hoseas, des Nordreichs Königs, des Sohnes Elas, des Königs von Israel. Da zog Salmaneser, der König von Assyrien, wieder Samaria herauf und belagerte es. Und er nahm es ein am Ende von 3 Jahren, im 6. Jahre Hiskias, es war das 9. Jahr Hoseas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen und der König von Assyrien führte Israel nach Assyrien hinweg und er versetzte sie nach Halach und an den Habor, den Strom Gosans und in die Städte Mediens. Und jetzt kommt auch die Begründung. Darum, dass sie auf die Stimme Jahwes, ihres Gottes, nicht gehört und seinen Bund übertreten hatten. Alles, was Mose, der Knecht Jahwes, geboten hat. Und weil sie nicht gehört und es nicht getan hatten. In Hesekiel 24, Vers 2, da wird uns der 10. des 9. Jahres nach dem Jojakin als Beginn der Belagerung Jerusalems genannt. Und in Kapitel 32, Vers 1 und in 33, 21, das war der 10. Monat des 12. Jahres, da war Jerusalem bereits geschlagen. Und die Weissagung, von der wir hier lesen, die war also danach. In Jeremia 44 lesen wir noch einen Kommentar über die Zerstörung Jerusalems und die Wegführung. Verse 4 bis 6. Und ich habe meine Knechte alle meine Knechte, die Propheten zu euch gesandt, früh mich aufmachend und sendend, indem ich sprach, tut doch nicht diesen Gräuel, den ich hasse. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, um von ihrer Bosheit umzukehren, dass sie anderen Göttern nicht räucherten. Da ergoss sich mein Grimm und mein Zorn, und er brannte in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem, und sie sind zur Einöde, zur Wüste geworden, wie es an diesem Tage ist. Also das stimmt tatsächlich, dass die Hoffnung komplett erledigt war. Aus menschlicher Sicht natürlich. Nächster Punkt. Bevor wir in Hesekiel 37 beginnen, will ich die Kapitel 34 bis 36 jeweils mit nur ganz, ganz wenigen Sätzen kurz inhaltlich beschreiben, damit wir verstehen, in welchem Zusammenhang das Kapitel 37 eingebettet ist. Das ist wichtig, werdet ihr gleich merken, warum. Und ich empfehle euch ganz dringend, dass ihr einmal die Kapitel 34 bis 39 am Stück durchlest. Ja? Dann bekommt man so einen Eindruck, ja? Unter welchem der Hesekiel auch gestanden ist, als Gott ihm diese Weissagung gegeben hat. Hesekiel 34 beschreibt neben dem Gericht über Israels falsche Hirten den großen Hirten Israels, Jahwes Knecht David, der sie in das Land Jahwes zurückführen wird, in Vers 11 bis 22 dort, und der sie dann dort weiden wird, Verse 23 bis Schluss von Kapitel 34. Und dadurch haben wir unter anderem eine Synchronisation dieses Kapitels zu Hosea 3 und 5, zu Jeremia 23, das andere große Hirtenkapitel im Alten Testament, und nach Johannes 10, das Hirtenkapitel im Neuen Testament. Ja? Wenn also ein Israelit, so wie etwa die Martha oder der Lazarus oder andere, die auf die Erlösung Israels warteten, Simon, die Prophetin Anna, wenn sie den Herrn Jesus gehört haben, dann haben sie gemerkt, ja, das ist tatsächlich der Hirte, von dem der Hesekiel sprach und von dem der Jeremia sprach. Ja, so gibt es dann ein ganz gewaltiges Bild. Hesekiel 35 ist ein Einschub und beschreibt das Gericht über das Gebirge Seir, das ist Edom, das sind die Feinde im Osten Israels. Also heutiges Jordanien, Saudi-Arabien, die ganze arabische Halbinsel, samt Irak und Iran und auch Syrien im Norden. Hesekiel 36 teilt sich auf in zwei Gruppen von Versen. Die Verse 1 bis 15, die reden über die Berge Israels, die Gott wieder restauriert, durch alle Stämme Israels neu besiedelt und die für Gottes Volk dann wieder ihre Frucht bringen werden. Denn sie waren ja, wie wir vorhin gesehen haben, in Jeremia 44, zur Einöde geworden, damals schon. Ja. Das heißt, es wird dort von der Aufhebung des Fluches über das Land gesagt, was der Mose in 3. Mose 26 in den Versen 31 folgende bereits ausgesprochen hat, dass nämlich das Land seine Sabbate genießen würde, solange sie im Land ihrer Feinde sind. Ja? Sabbate genießen heißt unfruchtbar liegen lassen, ja? sodass alles zur Einöde wird und dann erst wird was Neues gemacht. Hesekiel 36, 16 bis 38 ist die Weissagung über die Sammlung Israels aus den Nationen. Ihre Einsicht und Beschämung wegen ihrer Sünde und ihre geistliche Wiederherstellung, indem Gott ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist in ihrem Innern geben wird. Inhaltliche Parallele zu Jeremias Prophetie in Kapitel 29 bis 33. An der Stelle möchte ich die Bemerkung machen, wenn ihr die Propheten durchlest, werdet ihr feststellen, dass der Herr jeweils dort, wo die Vertriebenen waren, auch Propheten hat leben lassen. In Juda lebte der Jeremia und der Zephania wahrscheinlich, aufgrund seiner Aussagen kann man das schließen, und in der Zerstreuung Assyriens, da war der Hesekiel. Ja, das heißt, Gott hat seinem Volk auch damals schon während ihrer Zerstreuung jeweils authentisch aus erster Mund Prophetie übergeben. Wenn man diese Prophetien vergleicht, dann merkt man, dass sie aus einer Quelle kommen, nämlich aus dem Geist des Christus. Ja, und dass sie eben das Gleiche aussagen. Hesekiel 38 und 39 beschreiben, was in Kapitel 34 bis 37 eine untergeordnete Rolle spielt, nämlich, dass Israels Wiederherstellung am Ende des gegenwärtigen Zeitalters mit einem sehr schweren Gericht verbunden ist. Das wird in den Kapiteln 38 und 39 beschrieben. Und zwar besteht dieses Gericht in einem überfallartigen Krieg Gogs zusammen mit vielen Völkern gegen Israel. Israel lebt zu der Zeit des Überfalls, wenn der Gog also aus dem äußersten Norden kommt, in Friede und Sicherheit. Und zwar betont es die Prophetie in dreimal in Kapitel 38 in den Versen 8, 11 und 14. Wenn wir jetzt den Bogen zum Neuen Testament spannen, wer hat denn die Aussage gemacht, dass sie sagen werden, Friede und Sicherheit? Paulus. Wer wird sagen, Friede und Sicherheit? Israel. Und was passiert, wenn sie das sagen? Ein plötzliches Verderben. Und das ist genau, was wir in Hesekiel 38 und 39 haben. Also 1. Thessalonicher 5, Vers 3 ist die Stelle. Die beiden Kapitel sind eine direkte Parallele zu Sacharja 14, Offenbarung 16 und vor allem dann Offenbarung 19, wenn der Herr Jesus sichtbar wiederkommt. Dass sie A, ein und dasselbe Ereignis beschreiben und B, vor dem Kommen des Messias ablaufen, zeigt das Ergebnis, das ich vorhin vorgelesen habe, in den Versen 21 bis 29 in Kapitel 39. Die beiden Kapitel beschreiben ein Gericht Gottes, das er gleichzeitig an Israel und den Nationen vollzieht. Weil der Gog wird das ganze Land voll überziehen, er wird Israel einnehmen und er wird praktisch Israel komplett platt machen wollen. Und dann muss Gott eingreifen, weil sonst würde Israel zerstört werden. Und genau das Gleiche lesen wir ja in Sacharja 14. Dabei richtet Gott Israel durch die Nationen und die Nationen durch seinen direkten Eingriff, nämlich indem der Christus kommt als Reiter auf dem weißen Pferd in Offenbarung 19 und das Heer, das wieder Jerusalem gekommen ist, das wieder Gott streiten möchte, ja, vernichtet. Ja. Hauptergebnisse dieser Aktion Gottes sind eben, dass der Gott Israel sich vor den Augen Gogs und der Nationen an Israel heilig erweist. B. Israel erst dann endgültig erkennt, dass Yahweh, der Gott Israels, dass er ihr Gott ist. Das ist ganz erstaunlich. Erst dann werden sie das erkennen. C. Gott sammelt Israel endgültig aus allen Nationen und keiner mehr bleibt in der Fremde. Und D. Schließlich die Nationen erkennen, dass Yahweh der Gott Israels ist. Das wollen die heute nicht wahrhaben. Aber wenn Gott in dieser, ja, ich möchte sagen, brutalen Weise in dieses Geschehen am Ende dieses Zeitalters eingreifen wird, dann gibt es keine Erklärungen mehr. Ja, das ist die Erderwärmung und da ist irgendwie was ganz Zufälliges passiert und irgendein Planetoid auf die Erde gestürzt und sonstiger Quatsch, was wir heute als Erklärungen für irgendwelche kosmischen Katastrophen hören. Weil dann wird es so glasklar sein, dass die Leute sagen, Offenbarung 6, sechste Segel, was sagen sie? Berge fallen über uns und schütze uns vor dem, der auf dem Thron sitzt. Also werden die Nationen zu dem Zeitpunkt eine gewisse furchtbare Gotteserkenntnis haben. Ja, das wird uns ganz klar gesagt. Und das funktioniert nur durch ein Gericht. Sie werden erkennen, dass Israel auch um seiner Sünde willen zerstreut wurde. Auch das werden die Nationen am Ende erkennen und dass Gott sie dann auch wieder komplett wiederhergestellt haben wird. Auch das ist Ergebnis dieses Gerichts. Wenn man Hesekiel 34 bis 39 durchliest, findet man alles wieder, was bereits Mose in 3. Mose 26, in 5. Mose 4, 5. Mose 28 bis 30 prophezeit hat. Und natürlich auch ebenso die Aussagen Hoseas in Kapitel 3, 5 und 6 zusammen mit neutestamentlichen Zeugnissen. Nun gehen wir zu Hesekiel 37. Ich möchte zuerst die Struktur dieses Kapitels beschreiben. Und zwar in einem ersten Unterpunkt, Hesekiel 37, erster Teil, das Gesicht. Die Verse 1 bis 10 beschreiben Israels Heilung äußerlich als Königreich und innerlich in dem Gott, in dem Bild erstens die sehr vielen verdorrten Gebeine zusammenrücken lässt. Das ist Vers 2. Zweitens, Fleisch und Sehnen über diese Gebeine wachsen lässt, Verse 7 und 8. Und schließlich, drittens, seinen Geist in die leblosen Körper aus Gebeinen und Fleisch sendet, Vers 9. Sodass die Gebeine dann mit Fleisch und Sehnen überzogen wieder lebendig werden und es entsteht daraus ein überaus großes Heer, sagt die Schrift. Wichtig, in den Versen 5, 6 und 8 bis 10, da steht nicht Odem, sondern da steht Ruach, also Geist oder Geistwind im Urtext. Warum? Odem wird ja dort verwendet, wo Neues geschaffen wird. Ja? Und hier geht es ja um die Erweckung von Erschlagenen. Da braucht Gott nicht den Odem schicken, sondern nur noch den Geist, ja? Dass die wieder lebendig werden. Das muss man einfach hier klar sehen. Und wir sehen auch, dass leider in den Übersetzungen immer wieder geistliche Wahrheiten verborgen werden, einfach indem man nicht konsequent genug übertragen hat aus den Grundsprachen. Auch das Wort, der Manuel hat es auch richtig gelesen, da ist in der alten Elberfelder steht Getötete und das sind eigentlich Erschlagene. Die Leute sind nicht also zumindest nicht alle eines natürlichen Todes gestorben, sondern sie wurden durch ein Gericht Gottes erschlagen. Ja, das verstärkt die Aussage dieses gewaltigen Gesichts. Das Wort erschlagen kommt zum Beispiel dort vor, wo der Kain seinen Bruder erschlägt. Das ist das erste Mal, wo das Wort erschlagen im Alten Testament vorkommt. Zweiter Unterpunkt zur Struktur Hesekiels. Jahwe deutet das Gesicht. Ich möchte es ganz klar betonen. Jahwe deutet das Gesicht. Vers 11 bis zum Ende des Kapitels deutet Jahwe das Gesicht selber. Jahwe beginnt mit der Aussage, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israels. Wir haben richtig gelesen. Weder nur die Frommen, noch die Gottlosen, ja, sondern das ganze Haus Israel. Müssen wir noch genauer angucken. Wenn er hier sagt, das ganze Haus Israel, dann meint er auch wirklich allen Samen Jakobs von seiner natürlichen Herkunft her.
Gesamt 12 Stämme.
Ja, sowieso. Ja, natürlich. Wenn er sagt, Same Jakobs, alle 12 Stämme gemeint. Klar. Alle Toten und Lebenden eingeschlossen. Aller Same Jakobs. Erhärtet wird es durch die Hervorhebung der Menge der Gebeine in Vers 2. Da heißt es, siehe, es waren sehr viele. Und indem Gott die Erweckten beschreibt in Vers 10 ein überaus großes Heer. Weiter, indem Jahwe die Überlebenden in Vers 11 zitiert, siehe, sie sprechen eben die, welche in der Verbannung sind, und dass er es nachher zweimal allgemein vom Öffnen ihrer Gräber spricht. Ja? Er spricht nicht vom Öffnen der Gräber der Frommen, sondern ich werde eure Gräber des ganzen Hauses Israels erwecken, ja, öffnen. Zweimal sagt er das in diesem Text. Für ganz Israel spricht auch der Zustand der Gebeine in Vers 2. Sie waren sehr verdorrt. Also meint die Schrift nicht nur die, die etwa damals bei der Wegführung nach Assyrien oder nach Babel umgekommen sind, weil die waren ja noch nicht so arg verdorrt. Gut, die einen lagen schon 130 Jahre, vielleicht, ja, aber die, die in Juda umgekommen sind, da waren es vielleicht 1, 2, 3 Jahre, ja, wenn wir die Weissagung nach der Zeit untersuchen. Also liegt der gestorbene Teil Israels bereits sehr lange Zeit. Es erheben sich nun folgende Fragen an den Text. A. Muss der Leser diese Deutung nicht wörtlich nehmen, exakt wie sie dasteht? Fragezeichen. B. Darf er sie oder Teile davon weiterdeuten, in eine weitere Symbolebene erheben? C. Kann jemand einfach irgendeinen Teil Israels davon ausschließen, wenn der Gott Israels hier die verdorrten Gebeine als Bild für das ganze Haus Israels verwendet? Ja. Ja. Die Schrift ist super genau. Ja. Und deshalb müssen wir auch auf jedes Wort achten, weil wir sonst im Verstehen auf Irrwege geraten. Ganz egal, ob dabei 100 neue Fragen aufstehen, ja, das macht nichts aus. Ja, aber das, was Gott im Klartext sagt, das müssen wir einfach mal so nehmen, wie es da steht. Was hat denn der Herr Jesus zu den Emmausjüngern gesagt? Ihr unverständigen, unträgen Herzens, hat er gesagt, die überhaupt nichts glaubt? Nee. Er hat gesagt, die ihr nicht allem glaubt, was geschrieben steht. Das war das Problem und deshalb haben die einen falschen Schluss gezogen aus dem, was da ein paar Tage vorher in Jerusalem geschehen war. Ja, das waren Jünger Jesu und die hatten nicht allem geglaubt, was geschrieben war. Das konnte der Herr Jesus denen vorwerfen. Er hat sie ja nicht in die Hölle geschickt, weil sie nicht allem geglaubt haben. Er aber musste es ihnen sagen. Ja, das ist der Punkt. Wir wollen mal die Aussage in Vers 11 vergleichen mit Jesaja 45, 25. Das kennt ihr alle auswendig. Da steht, in Jahwe wird gerechtfertigt werden und sich rühmen aller Same Israels. Aller Same Israels. Wie viel fehlen dabei? Nicht einer. Vers 11 bis 14, nun in Kapitel 37, da erzählt uns der Herr die Maßnahme 1. Und zwar die Auferweckung der Toten im Land und in den Gebieten der Diaspora und die Rückführung derselben in das Land der Väter. Steht es einfach da, mit einem Satz gesagt. Vers 15 bis 22 ist die Maßnahme 2. Nämlich die Zusammenführung der Teile erstens des Südreichs, der zwei Stämme Juda als Synonym, wobei der Führerstamm Juda war und aus ihm ja der Messias kommt. Und zweitens dem Nordreich der 10 Stämme, Synonym für Josef steht hier. Ja, Josef. Und mit dem Führerstamm Ephraim. Ja, der Ephraim hatte praktisch das Panier des Hauses Josefs in seiner Hand. Ja, und da ist Josef als abgebildet als ein Stamm, der aus zwei Teilen, Manasse und Ephraim, besteht. Und der Führerstamm, so wie der Juda, der ja der vierte war, den das Panier Judas trug, so trug der Ephraim das Panier des Nordreichs. Ja? Und diese beiden fügt Gott zu einem zusammen. Und zwar zu einem für immer untrennbaren Königreich nach Vers 22. Es entsteht dem Text nach als Folge der beiden Aktionen. Erstens die Auferweckung aus den Gräbern und zweitens die Rückführung aller Israeliten beider Teile aus den Nationen, wohin sie gezogen sind und von rings um das Land Israel her. So Vers 21. Das heißt, wo irgend sich dann eben Israeliten noch befinden werden, wird sie der Herr zusammenholen und in das Land der Väter bringen. Schließlich Vers 23 bis 28, das habe ich mir überschrieben mit Maßnahme 3. Jahwe richtet das nun endgültig wiedervereinigte Königreich im Land der Väter, offensichtlich nach der Sammlung unter David bzw. dem Messias. Ja, also der Messias selber bzw. David wird Fürst bzw. König sein. Wir dürfen annehmen, dass David selber mit Sicherheit nach seiner Auferstehung einen gebührenden Platz in der Königsherrschaft des Messias einnehmen wird. Ja, ganz sicher. Ist er doch, und jetzt sage ich das mal, denk mal darüber nach, David war der einzige Mann nach dem Herzen Gottes. Gott hat nur einen einzigen Mann nach seinem Herzen. Warum denn? Er hat doch nur einen geliebten Sohn, den er am Kreuz für die Schuld des ganzen Kosmos dahingegeben hat. Warum sollte er zwei oder drei Söhne nach seinem Herzen haben? Natürlich nachdem der erste Sohn, der Erstgeborene aus den Toten, auferweckt war, heißt es, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit bringen wird. Aber original hat Gott nur einen einzigen Sohn nach seinem Herzen, nämlich der, der die Erlösung vollbracht hat. Und deshalb gibt es im Alten Testament eben einen Mann nach seinem Herzen, und das war David. Ja? So sind die Zusammenhänge sehr einfach zu verstehen. Wenn wir auch an Daniel denken, so lesen wir in Daniel 12, Vers 13, dass er wieder auferstehen wird, und zwar zu seinem Los am Ende der Tage. Das heißt, auch der Daniel, der ja ein ganz besonderer Prophet der Zeiten war, wie die Brüder ihn immer genannt haben, der wird am Ende offensichtlich eine besondere Bedeutung in Israel haben. Jetzt im Einzelnen, also Vers 23 bis 28 ist die Maßnahme 3. Vers 23 wird uns gesagt, die geistliche Erneuerung zeigt sich darin, dass Israel keinen Götzendienst mehr ausüben wird. Also handeln diese Verse von der finalen Zurechtbringung Israels. Ja? Das heißt auch, dass diese Verse noch nie, auch ansatzweise, in der Geschichte Israels eine Erfüllung gefunden haben. Ja? Weil sie sind ja immer wieder abgefallen. Auch das, was wir heute orthodoxes Judentum nennen, das ist abgefallen vom Gesetz Gottes. Weil sonst hätten sie doch den Messias längst erkennen müssen. Ja? Das ist ja das Problem, ja, dass sie den Messias nicht erkennen. Natürlich kann man sagen, da liegt eine Decke drüber, aber die Decke hat auch Wurzeln. Und die Decke, die Wurzel der Decke ist, dass sie ungläubig sind, auch dem Mose geoffenbaren. Weil die, die zur Zeit des Auftretens Jesu gelebt haben, ja, selbst zu seinem Geburtszeitpunkt und kurz danach, die haben alle auf was gewartet? Auf die Erlösung Israels. Und dann sagt der Simeon zu der Maria, jetzt lässest du mich den sehen, der Israel erlösen wird. Ja? Warum hat der Mann das sagen können? Es wurde ihm durch den Geist geoffenbart, aber der hat es auch aus der Schrift gewusst. Ja? Wenn der Geist offenbart, der nicht irgendwelche Sachen, die nicht irgendwo ihren Grund in der Schrift haben. Ja? Sodass wir jede Offenbarung, von der wir hören, in der Schrift prüfen können, ob sich's also verhält. Also geistliche Erneuerung, es wird keinen Götzendienst mehr ausüben. Nach dem, was in Hesekiel 37, 23 bis 28 gepredigt wird. Sie werden nur noch einen Hirten haben. Hesekiel 34, Jeremia 23, Johannes 10, ja, hatte ich vorhin schon genannt. Vers 24 und 25, sie werden alle nach den Ordnungen ihres Gottes leben, in dem Land, das Jakob erhielt. Und wir müssen darauf achten, da steht sogar der natürliche Name Jakobs. Ja, nicht der neue Name, der Gottesname, den er später im Lande erhalten hat. Sondern Gott hat ihm das Land noch in seinem natürlichen Zustand, Jakob, gegeben. Nach der Verheißung an Abraham und Isaak. Ja? Und dann erst wurde er umbenannt. In 1. Mose 35. Vers 25 noch. Jahwe macht einen Bund des Friedens mit ihnen für kommende Zeitalter. Dasselbe wird uns in Jeremia 31 gepredigt. Ja, und ihr seht jetzt die Parallelität. Er hat also den Weggeführten durch Hesekiel das Gleiche geoffenbart wie den zuvor Zurückgebliebenen durch Jeremia. Ja, so haben sie immer mindestens zwei Zeitzeugen gehabt derselben Wahrheit. Da hat sich Gott immer dran gehalten. Können wir sicher sein. Dann Vers 25, David nach Lukas 1, 33, Der Messias wird für kommende Zeitalter König sein. Einfach für kommende Zeitalter. Das sind mindestens zwei. Mindestens. Vers 26, Jahwe wird sein Volk an Zahl weiter vermehren. Also über die Zahl, die er zusammengebracht hat, bis dahin hinaus. Dasselbe wird uns in Hosea 1 und 2 gesagt. Dasselbe wird uns in Kapitel Hesekiel 36, Vers 10, Vers 37 und 38 bezeugt. Vers 27 in Hesekiel 37, Jahwes Heiligtum wird in ihrer Mitte sein für Zeitalter. Das Heiligtum wird also in ihrer Mitte auf der Erde sein. Und jetzt müssen wir aufpassen, seine Wohnung wird über ihnen sein. Ja, im Kosmos noch, über ihnen. Erst in Offenbarung 21 lesen wir, dass das Zelt Gottes unter den Menschen sei. Ja? Also im Tausendjahrreich ist es eine Vorstufe zu dem, was später und auf der neuen Erde sein wird. Ja? Es wird uns klar gesagt in Vers 27. Und sie werden sein Volk sein. Und schließlich Vers 28, die Nationen werden Jahwe erkennen, der Israel heiligt. Oder der sich vor den Augen der Nationen an Israel heiligt. So wie das auch in Kapitel 36, 38, 39 gesagt wird. Zeit ist jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Wir sind aber bald am Ende. Es wird nicht Mitternacht werden. Keine Angst. Und zum Fenster kann auch niemand rausfallen, hat der Arthur Mohl immer wieder gesagt. Ja. Ezekiel 37, der zweite Teil. Das ist die Deutung Jahwes der Maßnahme 1. Er öffnet die Gräber Israels. In Vers 11 beginnt Jahwe die Deutung des Gesichts. Sie reicht bis zum Ende des Kapitels. Und nachdem er offensichtlich in seiner Deutung hier ganz Israel in einem umfassenden Sinn begreift, erklärt er, dass er A nach Vers 12 und 13 B die Gräber Israels, auch die in den Gebieten der Zerstreuung, öffnen wird. Ja. B, Vers 14, seinen Geist in ihr Inneres geben wird, dass sie leben. Er also eine geistliche Erneuerung vollzieht und sie dann C, als nächsten Schritt in ihr Land, das Land der Väter, setzen wird. Das heißt, die werden dort auferstehen, wo sie gestorben sind, ja, bekommen den Geist und dann zieht er sie im Land der Väter zusammen. Also der Teil, der aus den Gräbern kommen wird, ist es. Ja? Und damit, wenn es das Land der Väter genannt wird, ja, in C, dann ist es das Land Israels auf der aktuellen Erde. Also nicht etwa erst auf einer neuen Erde, sondern in das Land, das er seinem Knechte Jakob gegeben hat, hier auf dieser Erde. Sodass niemand etwa auf die Idee kommt, das zu vergeistigen zu wollen, ja, und das irgendwo hin zu transferieren in irgendwelche himmlischen Sphären. Deshalb wird er hier sehr genau. D, Vers 13 und 14, sie werden erkennen, dass er Jahwe ist, der dieses redete und ausführte. Zwei Sachen. Ja. Vers 14 heißt es, und ich werde erstens meinen Geist in euch geben, dass ihr lebet, und zweitens werde ich euch in euer Land setzen, und drittens, ihr werdet wissen, dass ich Jahwe geredet und es getan habe, spricht Jahwe. Und hier, ich hatte das schon gesagt, kann man lesen, oder eigentlich muss man lesen, Spruch Jahwes oder Zusage Jahwes, heißt es. Wichtigstes Ergebnis hier nach Vers 14, die Auferweckten werden dann den Geist Jahwes in sich tragen. Weiter fällt auf, Jahwe macht hier in seiner Deutung keine ausschließende Bemerkung oder Ergänzung. Also, dass etwa nur fromme, bekehrte Israeliten, bestimmte Väter oder nur solche einer bestimmten Epoche aufstehen würden. Ja, sonst müsste er ja sagen, er lässt die aus den Gräbern kommen, die er vorher in einem Gericht umgebracht hat. Ja, sondern er sagt einfach global, er öffnet ihre Gräber. Die Gräber des ganzen Hauses Israel. Wollen wir das einfach festhalten, auch wenn jetzt 50 Fragen aufsprießen in unserem Herzen, einfach mal so stehen lassen. Ja, wir werden dann noch im Detail das genauer betrachten. Er sagt ganz schlicht zweimal, und wenn die Schrift kurze Zeit hintereinander zweimal das Gleiche sagt, ja, dann sagt sie es deshalb zweimal, weil man das vielleicht beim ersten Mal hätte überhören können. Dann sagt er es noch einmal, dass dir das klar ist. Ich werde eure Gräber öffnen, sagt er, und auch aus euren Gräbern hervorkommen lassen. Und Vers 12 und 13 korrespondiert das Eure eindeutig mit dem Ausdruck das ganze Haus Israel in Vers 11. Spruch Jahwes, Punkt 3 eben, ihr werdet wissen, dass ich Jahwe geredet und es getan habe. Das zeigt an, dass nicht nur etwa glaubende Israeliten aus den Gräbern hervorkommen werden, denn denen müsste man ja nicht sagen, wer sie auferweckt hat. Ja, warum denn nicht? Ja, die haben doch schon immer an die Auferstehung geglaubt. Muss man, wenn der David hier wieder lebendig vor uns stehen würde, muss man dem David erklären, du, der Herr, ja, hat dich jetzt auferweckt. Ganz sicher nicht, hat er nicht im Psalm 16 gesagt, du wirst meine Seele im Scheol nicht lassen. Auch wenn das prophetisch auf den Christus geredet ist, dann war das seine ganz persönliche Hoffnung. Was sagt die Hanna? 1. Samuel 2, Vers 6. Jahwe tötet und macht lebendig, beziehungsweise er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Also hat sie ganz klar mit der Auferstehung gerechnet. Und in 5. Mose 32, 39 sagt Gott, ich töte und mache lebendig. Und daraufhin hat die Johanna ihr Gebet gesprochen, auf diesen Satz hin. Und der David hat geglaubt, aha, meine Seele kommt zwar in den Scheol, aber sie bleibt nicht dort. Sie kommt wieder raus. Ja? Und hier lesen wir das. Ganz klar. Die glaubenden Toten, die haben ja die Auferstehung bis zu ihrem Tode völlig geglaubt. Wem muss man sagen, dass der Herr ihn jetzt auferweckt habe? Doch denen, die sich einen Dreck um die Aussage Gottes geschert haben, bevor er sie aus den Toten auferweckte. Denen muss man sagen, du bist jetzt da. Warum? Weil dein Gott, dem du damals zu Lebzeiten nicht geglaubt hast, dich jetzt auferweckt hat. Denen muss man sagen. Und denen muss man auch den Geist geben, ja, damit sie das begreifen. Ja. Denen, die natürlich vor ihrem Sterben hier, ja, nicht an die Aussagen ihres Gottes geglaubt haben, so wie der reiche Mann etwa, ja, denen muss man natürlich ganz klar sagen, was passiert ist, wenn sie wieder hier erscheinen. Und die werden dann feststellen, aha, Gott hat damals tatsächlich geredet und der Beweis, dass ich wieder da bin, ist, dass er wirklich geredet hat und es auch getan hat. Natürlich geschieht es erst, wenn Jahwes Zeit dafür gekommen sein wird, die er hier im ganzen Kapitel noch gar nicht nennt. Ja, er sagt über den Zeitraum, wann das passiert, noch nichts aus. Wenn wir aber das Kapitel 37 sauber bis zu Ende lesen, dann zwingt es uns, diese Aussagen, die Gott hier als Deutung angibt, in der Zeit ablaufen zu sehen, wo er sein Volk final zurechtbringt. Nur dort, ja, machen diese Aussagen, so wie sie da stehen, wirklich den kompletten Sinn. Also die finale Sammlung Rest Israels aus allen Nationen der Erde, die dann endgültige Vereinigung von Nord- und Südreich, wie wir das vorhin Vers 22 gesagt haben, und schließlich die Errichtung eines Königreichs aus beiden Teilen unter einem einzigen Hirten, nämlich dem Messias. In der Zeit, wo das passiert, muss auch die Erfüllung dieser Erweckung passieren. Frage: Noch einmal, müssen wir nicht die Aussage Jahwes in Vers 14 nach dem buchstäblichen Schriftsinn fassen, so wie etwa andere Zeugnisse zu Israels Erneuerung als Ganzheit? Ich will jetzt nur noch, eine Stelle will ich noch lesen. Da könnte man jetzt locker 10 noch lesen. Eine Stelle aus Hesekiel selber, und zwar Kapitel 20, Vers 40. Denn auf meinem heiligen Berge, auf den hohen Berge Israels, wo ist es?
Zion.
Spricht der Herr Yahweh. Erstens, das selbst wird mir das ganze Haus Israel insgesamt dienen im Land. Ja, im Land. Zweitens, daselbst werde ich sie wohlgefällig annehmen. Und drittens, daselbst werde ich eure Hebopfer fordern und eure Erstlinge eurer Gaben in allen euren geheiligten Dingen. Ja, das ist der Zeitpunkt. Und schließlich, ich muss doch noch 2 Stellen lesen. Ja? Jesaja 11, Vers 9, das kennt ihr wahrscheinlich alle, mindestens der Spur nach. Da sagt Gott: Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge. Denn das Land Israel natürlich, wird voll sein der Erkenntnis Jahwes, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wie bedeckt das Meer den Meeresgrund? Sind da irgendwelche Teile ausgeschlossen, ausgeklammert? Doch vollständig. Jeder Quadratmillimeter des Meeresbodens ist vom Meer bedeckt. Und genauso wird es mit der Erkenntnis Jahwes im Lande Israels sein. Natürlich muss dazu der Messias gekommen sein. Vorher funktioniert es nicht. Ja? Wissen wir aus vielen, vielen anderen Stellen der Schrift. Jetzt das letzte Wort für heute Abend, kennt ihr auch. Jeremia 31, 33 bis 34. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde. Nach jenen Tagen spricht Yahweh. Erstens, ich werde mein Gesetz, und wir müssen aus dem Hebräischen an der Stelle auch dran denken, dass Gesetz im Grunde Weisung heißt. Weisung. Ja? Meine Weisung in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und zweitens, ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und wenn jetzt noch jemand da wäre, der das nicht begreift, was da gesagt ist, deshalb wiederholt er es für die Ungläubigen in Vers 34 mit anderen Worten noch einmal. Er sagt, und sie werden nicht mehr ein jeder seinen Nächsten und ein jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennet Yahweh, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht Yahweh. Drittens, denn ich werde ihre Missetat vergeben. Viertens, ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Und das ist doch das Evangelium pur. Ja. Genauso kommt's. Warten wir es ab. Es wird kommen. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, hab Dank, dass wir dein gewaltiges Wort haben. Wenn jetzt auch in unserem Herzen so manche Fragen auftauchen, ja, wann wird denn das im Einzelnen und wie wirst du das machen? Das ist jetzt für uns völlig unerheblich. Entscheidend ist, dass du hier geredet hast, indem du gesagt hast zum Hesekiel, Spruch Jahwes. Und das lass uns mitnehmen aus dieser Weissagung. Und wenn wir noch in den folgenden Diensten darüber reden werden, dass wir uns immer vor Augen halten, dass du hier selber redest und niemand anders. Amen.
Amen.